Kolosser 4, wir sind am Ende des Kolosserbriefes. Der Brief, der uns so viel von der Fülle, die in Christus ist, gezeigt hat. Ungeheuer tiefe Aussagen. Kolosser 4, von Vers 7 ab bis Vers 18. Haben Sie alle Bibeln? Immer wieder wichtig, dass man die richtige Bibel hat. Ich bin neulich erst in dieses Antiquariat, habe ich Ihnen mal erzählt, von der Bibelanstalt gegangen. Die haben so leicht beschädigte, nagelneue Bibeln um einen halben Preis. In der Bibelanstalt in der Möhringer Straße, wie heißt es? Balinger Straße in Möhringen, ja. Balinger Straße in Möhringen kann man jederzeit hingehen und darf man frei rumgruseln und da hat es von alle verschiedenen. Dann möchte ich noch sagen, ich bin ja nach wie vor von der Lutherbibel erklärt überzeugt. Finde ich immer wieder sehr gut, auch heute das meiste steht am Rande. Sie müssen aufpassen, die Bibelanstalt hat, sie behauptet völlig aus Versehen, die Umschläge vertauscht und hat die früher blaue Bibel jetzt grün gemacht. Und eine neue Bibel, die viel historisch-kritische Theologie hat, blau gemacht. Das ist natürlich die Verwechslung par excellence. Die Lutherbibel erklärt, wollte gerade das nicht, kritische Theologie vermitteln, während die jetzige blaue das will. Wenn Sie auf den Titel achten, Lutherbibel erklärt, wird jetzt neu in grün rausgegangen. War früher immer blau, bei uns in Büchern steht sie nur als blau. Die Verwechslung ist also wirklich vorprogrammiert. Die Erklärungsbibel ist die mit bibelkritischen Anmerkungen, während die Lutherbibel erklärt, die vom Hofacker Kreis ist. Da haben also Bischof Martin Haug mitgearbeitet, Ulrich Parzani, Karl Gutbrot und also Bibelausleger. Die früher blaue ist jetzt grün, wenn man sie neu kauft. Nur, dass man darauf achtet. Lutherbibel erklärt ist der richtige Titel. Die andere heißt Erklärungsbibel. Wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten, der liebe Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahrt, wie es uns ergeht und damit er eure Herzen tröste. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Alles, wie es hier steht, werden sie euch berichten. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und Jesus mit dem Zunamen Justus, war damals ein ganz gebräuchlicher Vorname, Namen Jesus mit dem Zunamen Justus. Von den Juden sind diese allein meine Mitarbeiter im Reich Gottes und sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der einer von den euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, den kennen Sie auch schon, der Geliebte und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest und sagt dem Archippus, sieh auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Ich habe eine große Freude, Ihnen das heute Abend ein bisschen auszulegen, weil man da einmal hineinsieht, wie der Paulus gelebt hat. Wir können ja unsere Fantasie so ein bisschen schweifen lassen, ist aber gar nicht nötig, da steht alles drin. Paulus war nie ein Einzelgänger. Das ist heute die Seuche, unsere moderne Zeitströmung. Jeder zieht sich am liebsten zurück. Wir brauchen, ich weiß nicht, in unserer Stadt Stuttgart immer mehr Kleinwohnungen für allein wohnende Leute. Auf der anderen Seite sind die meisten Leute allein, klagen über Einsamkeit. Der Fernseher kann das auch nicht richtig ersetzen. Das ist eine Not, das wird man erst mal später im Ausmaß sehen, dass wir gemeinschaftsunfähig geworden sind. Das geht ja hinein bis hier, dass wir schwer tun, auf andere zuzugehen. Wir sagen, wir sind schüchtern. Ja, das ist schon fast ein Krankheitszustand. das ist doch eigentlich die Geselligkeit, gehört dem Menschen so zu eigen. Wir sind Leute, denen es wohl ist und andere müssen da ganz arg aufpassen. Paulus hat immer mit einer großen Zahl von Mitchristen gelebt. Und das ist ein Punkt, wo Gott uns bereichern will, durch viele gute Freundschaften. Paulus war ja nicht verheiratet, aber hatte eine große Gemeinschaft von Freunden, mit denen er sich ausgezeichnet verstand. Er hat immer im Team gearbeitet. Einzelgängertum ist bei Gott eine Sünde, ist nichts Gutes. Mir war das ganz groß, wie vor Jahren ich mal in England war und da teilnahm in der All Souls Kirche von John Stott, dass er sagte, unterstützen Sie nie eine Ein-Mann-Mission, die ist nicht von Gott. Das muss ein Team sein, wo Leute miteinander arbeiten. Das sind die Eigenheiten, da wo irgendeiner eben sagt, ich kann es bloß allein und ich allein habe die Weisheit, es geht nicht gut. Aber das trifft auch zu auf unsere Kontakte, die wir brauchen. Und ich bin überzeugt, Gott wird Ihnen auch Menschen den Weg führen. Weinen Sie jetzt heute Abend nicht und sagen, ich habe niemanden. Achten Sie mal drauf, wo sind Menschen, denen Sie begegnen. Sie dürfen in Gruppen hineingehen, Sie dürfen sich anschließen, ganz unkompliziert. Man wird von Menschen auch immer enttäuscht werden. Kommt ganz auf den Blickwinkel an. Man kann von jedem Menschen was negativ sagen. Deshalb ist auch schön, dass man mit Vertrauen hineingeht und einfach auch die Gemeinschaft so nimmt. Dann nächster Punkt. Paulus schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft. Und jetzt, wo hat er ihn geschrieben? Sie können es jetzt ganz leicht rekonstruieren. Nach unseren Predigten, die wir gehabt haben, Caesarea. Ihr lieben Israelreisenden, wenn er in der glühenden Sonnenhitze über den großen Platz von Caesarea gegangen seid. Ich habe es ja in der Predigt versucht zu erklären, wir hatten zweimal den Prozess von Paulus, wie er da vor dem Landpfleger Portius Festus ist und Agrippa und die Bernice kommt und so weiter. Das war alles in Caesarea. 2 Jahre war er in Caesarea in Haft. Eine furchtbar trostlose Zeit. Ich weiß nicht, wie lange sie schon in Haft waren, muss man mal ausprobieren. Das ist unheimlich hart. Und für den Paulus, der so tätig war, das ist mir immer der Punkt, wo ich überhaupt den Paulus nicht verstehe, wie der das geistlich bewältigt hat. Also wenn ich schon einen Tag still liegen müsste im Bett, lach doch nicht so. Also verstehen Sie, wie der Paulus als ein tätiger Mann, der wirken will und der die Probleme in den Gemeinden sieht, der sieht, wo überall jetzt sein Wort nötig wäre, er müsste Frieden stiften, er müsste den Irrlehrern wehren, jetzt ist er dort in der Zelle. Und da schreibt er in großer Ruhe, und das können Sie beim Paulus lernen, ich bete für euch, das Wichtigste, was Sie tun können. Wenn Sie so das merken, ich darf es im Gebet an Gott ablegen, dann habe ich da in der Predigt gesagt, habe mich gefreut, dass es damals viele aufgenommen haben. Es war die fruchtbarste Zeit im Leben des Apostels Paulus. Die fruchtbarste Zeit. Hat am meisten Briefe geschrieben, die wichtigsten Briefe des Evangeliums. Hat er dort in der Haft geschrieben. Und so kann es in Ihrem Leben sein, wenn Sie eine Krankheitszeit haben, das kann rückblickend auf einmal von Gott her betrachtet eine fruchtbare Zeit sein. Auch diesen Kolosserbrief. Und wenn Sie ihn jetzt nochmal lebendig wird, diese herrlichen Aussagen, alle Fülle in Christus. Wir sind heute ganz schnell dabei und sagen, wenn ich wirklich Jesus verloren kann, dann will ich, dass die Pforten des Gefängnisses sich lösen, übertragen, dass ich meine Schwierigkeiten beheben lassen. Das ist nicht Gottes Ziel. Sondern in den Schwierigkeiten reifen und dann mit in Jesus sein. Und das war ja immer das, was der Paulus sagt. Ich bin in Jesus, auch wenn ich im Gefängnis bin. Und damit hat er Raum und kann in die Weite wirken. Da steht also im Vers 18, gedenkt meiner Fesseln. Übrigens, dass das schwer war, das müssen Sie wissen. Also, damals die Fesseln in einem solchen Gefängnis zu tragen, auch wenn er sehr viel Freiheit hat, das erwähnt die Apostelgeschichte, es hat er relativ viel Freiheit gehabt, Besuch zu empfangen. Wahrscheinlich war das für seinen Krankheitsbefund das Schlimmste, was er eigentlich haben konnte, in diesen Gemäuern dort, in dem kalten Gemäuer zu sitzen, es wird ja nachts dann kalter im Boden drin und überhaupt die ganze Ungewissheit und so weiter. Und er erwähnt seine persönlichen Nöte nur mit einem kurzen Satz. Am Sonntag habe ich erwähnt, wie er dort in 2. Korinther 12 sagt, ich habe zum Herrn gefleht wegen meinen Schmerzen. Da sieht man ein paar Punkte, was der Paulus an Leiden durchgemacht hat. Aber gedenkt meiner Fesseln. Das heißt, betet doch auch für mich. dass er diese schwere Zeit durchstehen kann. Nun wollen wir zuerst den Tychikus einmal angucken. Was war denn der Tychikus für ein Type? Er war mit dem Paulus gereist, wenn Sie Apostelgeschichte 20, Vers 4 angucken, da kommt gleich noch ein zweiter Kollege, der dann auch hier erwähnt wird. Und zwar ganz am Ende des Verses wird der Tychikus erwähnt aus der Provinz Asien. Paulus hat offenbar überall Leute mitgenommen, ich würde sagen, das waren seine Lehrlinge, beste Studienmöglichkeiten in der Praxis. Komm mit und dann leiten wir dich an. Es wäre eigentlich toll, wir würden wieder so die Mitarbeiterschulung machen. In der Praxis, learning by doing. Nicht? Dass man einfach schon gleich hineingenommen wird, die Praxis, und dann sieht er das und dann kann er auf eigenen Füßen stehen. All die Leute, die der Paulus so geschult hat, waren super Leute. Wir Deutschen können stolz sein auf unser Berufsschulwesen. Die ganze Welt kennt das nicht. Und wenn man heute der Welt etwas schenken wollte, müssen wir das deutsche Berufsschulsystem in die Welt übertragen, weil die Leute in der Praxis geschult werden. Die Amerikaner sind heute noch überzeugt, dass ihr reines Schulsystem besser sei. Erst der Clinton hat das einmal in Frage gestellt, hat in Amerika groß Aufsehen erregt. In der Praxis viel mehr lernen. Sagt immer der Neoplan oder was, die sind alle bloß aus der Praxis hochgekommen, so Unternehmer. Das ist in Deutschland immer gewesen, ob überhaupt unsere Verschulung der Ausbildung was hilft. Und in den geistlichen Beziehungen sage ich immer wieder, nehmt die jungen Christen recht früh mit hinein, nehmt sie mit hinein, lasst sie Dienste tun, nehmt sie mit hinein in die Einsätze. Die schulische Sache muss auch sein, wir müssen Bibel lernen, aber immer in der Praxis. Paulus hat die in seinem Dienst mitgenommen, den Tychikus aus und den Trophimus, den haben wir hier dann auch. Und dann haben wir noch den Aristarch aus Thessalonich, den werden wir nachher wieder begegnen. Wir können noch mal aufschlagen, 1. Korinther 16, Vers 1 bis 4. Das ist mal gut, wie das alles zusammenhängt. Warum hat er diese Freunde gebraucht? Er hatte da eine ganz saubere Ordnung. Diesen Freunden hat er diese finanzielle Sache aufgetragen, damit wollte er nicht beschwert sein. Er hat in allen Gemeinden geordnet, dass Geld gesammelt wird. Die Sammlung für die Heiligen in Jerusalem. Er hat es in Galatien angeordnet, in Korinth, dass dort am ersten Tag der Woche lege, das war der Sonntag, interessant, dass so früh in der Urchristen hat der Sonntag auch eine besondere Bedeutung hat, wird hier schon erwähnt, an jeder von euch bei sich etwas lege zurück und sammle an, so viel wie möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Wenn ich aber gekommen bin, will ich die, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, damit sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Wenn es aber die Mühe lohnt, dass ich auch hinreise, sollen sie mit mir reisen. Er hat also immer die Leute genommen und gesagt, die sollen nach Jerusalem kommen und da soll auch eine Begegnung stattfinden. Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie auch immer das merken, dass etwa die Gaben, die wir für das Werk des Herrn geben, nie nur einen finanziellen Aspekt haben. Das ist ein geistlicher Austausch, wo wir von den Menschen, die empfangen, wieder etwas zurückkriegen. Nicht bloß ein Segen, nicht bloß Fürbitte, sondern auch teilhaben an ihrem Ergehen. Deshalb sind die Berichte so wichtig. Das war schon in der Urchristenheit geordnet. Paulus hat viel über das Thema geschrieben. 2. Korinther 8, 2. Korinther 9 sind die ganzen Kapitel, was das Opfer bedeutet. Wir wollen vom Geld eigentlich wenig reden, damit das nicht ein Druck sein soll, aber da spricht der Paulus davon, dass es ein geistliches Geschehen sei, wenn man gibt. Im Glauben wird man den Segen Gottes auch ganz besonders empfangen aus diesem Geschehen, weil es ins Werk des Herrn hineingegeben wird. In diesem Geschäft war nun also dieser Tychikus, er kommt dann wieder vor im Titusbrief, dass er nach Kreta gesandt wurde. Die haben also eine sehr reiche Reisetätigkeit gehabt, 2. Timotheus 4, Vers 12, wenn es Ihnen nicht zu viel wird, sonst hören Sie bloß zu, 2. Timotheus 4, Vers 12, Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt. Hat Paulus die Leute immer wieder benutzt, damit sie gewisse Aufträge im Dienst für ihn übernehmen. Unter seiner Supervision, wie man heute modern sagt, haben sie also auch begrenzte Aufgaben übernommen. Epheserbrief, Epheser 6, Vers 21 taucht er wieder auf. Damit ihr aber auch wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch Tychikus alles berichten, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn. Bei Paulus waren das keine Floskeln. Sie wissen, wie wichtig mir der Brudername ist. Warum? Jesus hat seinen Jüngern untersagt, Titel zu verwenden. Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Ich freue mich immer, wenn einer zu mir Bruder Chefbuch sagt. Das ist eine Sache, die Urchristenordnung ist, dass andere Leute irgendwo dem Wort Bruder einen bösen Sinn geben. Das macht nichts aus. Das ist eine biblische Ordnung. Ihr seid alle Brüder und Schwestern, verbunden in Jesus, gläubige Leute. Und das ist eine Urchristenordnung, die nicht nur in Freikirchen ihren Platz hat, sondern die urbiblisch ist. Und wir sollten biblische Bräuche nicht einfach ohne Grund wegwerfen. Ehre sollte es unter Mitchristen nicht geben, weil alle Brüder und Schwestern gleichrangig sind. So ist es in neutestamentlichen Ordnung. Da gibt es keine Hierarchie mehr, es gibt Amtsfunktionen vielleicht, aber nicht im Fall der Ehre. Und da schreibt er, mein lieber Bruder, es ist eine richtige Vertrauensbeziehung und das soll auch damit nicht allein gesagt sein. Man hat dann oft gehört, dass er die sagen zueinander, Bruder. Wir wollen das Wort Bruder nie zu einem sagen, mit dem wir nicht den inneren Austausch haben. Wir meinen, mit einem, mit dem wir ein volles Vertrauen haben, dem wir uns anvertrauen, auch in geistlichen Fragen, mit dem wir uns austauschen, mit dem wir beten, das meint das biblische Wort, mein lieber Bruder. Einen, wo wir uns freuen, wenn er uns in großer Not auch Beistand geben könnte, zu dem wir auch gerade auch Nöte bringen können, wissen, er ist verschwiegen und er hilft uns und er kann für uns beten. Mein lieber Bruder, auch hier ist immer wieder dieses Wort. Beim Onesimus ist es hier genannt, meinen treuen und lieben Bruder. Treu heißt verlässlich, er steht zu mir. Das ist immer auch eine Sache, wir wollen nicht hin und her rennen und immer neue Beziehungen aufbauen, sondern wir wollen uns sagen, da fühle ich mich einmal verpflichtet und ich bin dieser Gemeinschaft auch zugehörig und dort gehöre ich hin und in diese Bruderschaft gehöre ich hinein. Dazu muss man nicht Mönch werden, sondern es ist was ganz Wunderbares und ich genieße das auch, die ganz herzliche Bruder- und Schwesterbeziehung mit vielen von Ihnen. Wir danken Ihnen, dass man das so leben darf. Der einer der Euren ist, der zu euch gehört. Darum war es in Paulus so wichtig, der von euch kommt und mit dem ihr lebt. Und es ist jetzt wichtig, dass man immer wieder hört, wie geht's denen? Und das macht mutig. Und das erquickt, wie geht es, damit er eure Herzen tröste. Es ist interessant, diese Gemeinde von Kolosse hat richtig gelitten, wenn sie dachte, der Paulus im Gefängnis hat, schreib doch, geh doch schnell wieder jetzt mit dem Brief und erzähl den Leuten, mir geht's gut, ihr braucht euch nicht um mich sorgen. Schön, wie man so richtig innerlich das mitträgt. So wie es uns ja auch immer wieder geht mit unseren Kranken, wenn wir da dran denken, wie sie leiden, wie sie belastet sind. Mein treuer Diener heißt im Vers 7 und Mitknecht. Er hat sich selber in diese Aufgabe hinuntergestellt, Knecht. Das ist immer wieder ein faszinierendes Erlebnis. Sie wissen, wie das einfach schön ist. Mir gefällt das immer, wenn man das sieht. Der eine putzt dann noch ein Sieb aus der Spülmaschine aus und der andere tut da den Boden wischen und so beim Essen. Es ist halt nicht alles. Und das ist schön, wenn man einfach einer und der andere. Und besonders freut mich auch, dass nicht Männer sagen, das ist nicht meine Rolle, sondern das ist auch mein Platz. Und so wunderbar, Mitnecht, dass man auch in schwierigen Dienstaugenblicken sagt, es gibt keinen Standesunterschied zwischen uns. Der Paulus hat sich mit Vorliebe zu den Geringen gehalten. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass es keine Standesunterschiede in der Gemeinde Jesu gibt, sondern dass wir Mitknechte sind und uns mit runterstellen und das, was die anderen haben. Das ist nicht eine Sache der Worte, sondern der Tat. Onesimus, wer ist der? Onesimus kennen wir auch. Das war ein Sklave. Jetzt möchte ich Ihnen die ganze Geschichte vom Onesimus gar nicht erzählen, sonst ist unsere Zeit schon futsch. Im Philemonbrief wird erzählt, dass der Onesimus abgehauen war. Der Paulus hat den Onesimus wieder zu seinem Chef zurückgeschickt und hat ihm, dem Chef, vorgeschlagen, nimm ihn doch, aber nimm ihn als Sklaven, sondern nimm ihn als Bruder. Und der Philemon hat's gemacht. So haben die Christen die Ordnung, die Unrechtsordnung des Sklaventums von innen herausgehöhlt. Damit war noch nicht das ganze Sklavenunwesen überwunden, leider nicht. Aber es ist wunderbar, hier den Onesimus wieder zu treffen, Der Philemon hat ihn freigegeben. Christen können Sklaverei in gar keiner Form gutheißen. Auch nicht in irgendwelcher Menschenherrschaft, auch nicht über die eigenen Kinder oder Ehemann oder Ehefrau. Sondern jeder ist eine eigene Persönlichkeit vor Gott und steht allein vor Gott. Und das ist immer eine wichtige Grunderkenntnis, auch in einer Ehe. Das ist man nicht einfach ganz, hat seine Persönlichkeit verloren. Und der Onesimus ist schön, wie er nun auch ein treuer und lieber Bruder bei dem Paulus geworden ist. Die Überwindung der Sklavenphase, habe ich Ihnen schon letztes Mal erzählt, war eine ganz entscheidende Tat, auch der Christen in England, der bibeltreuen Christen, dann um Wilberforce und all der John Newton und so weiter. Aber hier ist ein schönes Beispiel, wenn Sie den Philemonbrief mal lesen, da steht sehr viel drüber drin, nur ein Kapitel in dieser Frage und da geht es nur um den Onesimus. Und wieder schließt sich der Kreis ganz schnell. Jetzt haben wir den Aristarchus, mein Mitgefangener, was meint das? Der Aristarchus muss beim Paulus ausgehalten haben. Man meint fast, er hätte mit dem Paulus in der Zelle gewohnt, freiwillig. Kann sein, Mitgefangener. Da hat er gesagt, Paulus, ich weiß nicht von dir, du kannst wegen deiner Krankheit gewisse Dinge nicht machen oder brauchst du bestimmte Behandlung, ich bleibe bei dir. So eine ungeheure Liebe. Ich bin ja oft so bewegt, wenn ich sehe, wie heute manche Leute ihre Angehörigen pflegen. Ist ja ganz arg schwierig, ich weiß, was das ist, wenn ganze Lebensjahre zerstört sind. Aber es ist was ganz Herrliches, wenn einer in der Liebe sich verströmt. Und ich habe immer wieder Sorge, bei uns ist keine Gefahr, dass wir das Evangelium in seiner klaren Schärfe verschweigen. Aber manchmal habe ich ein bisschen Sorge, ob vielleicht das doch unter den Tisch fällt. Und deshalb soll man es immer klar sagen, die Tat der Liebe, die Jesus tat. Hingeben für andere. Keine Tat der Liebe, hat Jesus deutlich gesagt. Jeder Becher Wasser ist von ihm gefüllt. Und was wir da versäumen, das ist nicht mehr wieder gut zu machen. Die ganz praktischen, das Wort der Aufmunterung, das sie einem Menschen sagen, die Zeit, die sie für einen Menschen widmen, wo sie einem nachgehen, wo sie Liebe geben, das ist ganz wichtig. Und ist ja so im Evangelium auch unterstrichen. Und der Aristarch, der sich so für den Paulus hingegeben hat und sich mit runtergestellt hat unter diesen schweren Weg. Auch überraschend ist, dass damals die ersten Christen gar nicht darunter litten und sagen, das gibt's doch gar nicht, dass da Gott nicht eingreift. Das kommt überhaupt nicht vom Glaubenszweifel. Das ist eine ganz moderne Fragestellung vom Wohlstand, dass wir immer meinen, da muss alle Schwierigkeit sich auflösen. Aber was unser lieber Bruder Schäfer dahinter geleistet hat, Herr Schäfer, wie viele Jahre waren es mit Ihrer lieben Frau? 13. Und das muss man wissen. Und dann sagt, das mache ich zu Hause. Und dann mit der Firma alles, dass man nebenher sogar den Beruf noch behalten kann. Jede 2 Stunden nachts aufgestanden. Wir kommen zu Markus, den kennen wir aus dem Evangelium. Markus. Markus ist ein junger Mann gewesen. Kurz nochmal Lebenslauf, ich möchte Sie jetzt nicht im Schnelldurchgang ermüden, aber vielleicht wird es doch ein bisschen plastisch. Er war ein Vetter des Barnabas. Den Barnabas haben wir nochmal vor, im Oktober dran zu nehmen. Auf unserem blauen Zettel steht auch die Bibelstunde. Dass wir das Lebensbild mal extra nehmen. Ein Vetter von dem Markus, oder war es ein Neffe eigentlich? Neffe. Bei mir steht Vetter. Das liegt am Wort, aber er ist eigentlich etwas, er ist viel jünger als der Barnabas. Der Barnabas war im Grunde väterliche Generation, aber es gibt ja manchmal, dass die Neffen älter sind als der Onkel. Das habe ich auch schon erlebt in der Freundschaft. Manches kommt durcheinander, also deshalb macht es gar nichts aus. Manche unter Ihnen sind die Abläufe nicht richtig klar, als der Paulus vor Saulus vor Damaskus die Stimme Jesu hörte, wurde nach Damaskus geführt. Interessant, Damaskus war damals eine Nabatäerstadt. Sie kennen die Nabatäer, wer durch Israel reist, in Aftat und so, sind die Nabatäer. Das ist die einzige Erwähnung der Nabatäer im Neuen Testament. Da war eine Nabatäerkönigin in Damaskus und dieser Nabatäerkönig, die waren ja nachher alles Christen, der hat den Paulus verfolgt, sodass der Paulus bei Nacht über die Mauer im Korb hinuntergelassen wird und flieht. Aretas hieß er. Aretas der Vierte. Können Sie im Bibellexikon nachlesen. Hochinteressant, wie die Nabatäer hier, die ja heute mit in Petra, die schöne Felsenstadt, die Nabatäerstadt in Jordanien, diese eindrucksvolle Stadt, wo die Tempel und Häuser alle da in den Felsen gehauen sind, das sind die Nabatäer, das ist Damaskus gewesen. Und dann ging Paulus viele, viele Jahre in die Untätigkeit. Das heißt, er war in der Stille und Gott hat an ihm gearbeitet. Er war ja ein ganz in der Schrift gelehrter Mann, ein Rabbi. Er spricht darüber im Galaterbrief über die Zeit und er taucht erst wieder auf in Antiochien. In Antiochien waren Flüchtlinge, auch das hat man neulich irgendwann mal im Gottesdienst gehabt, Flüchtlinge aus Jerusalem über der Vertreibung sind dorthin gegangen, es hat sich eine Christengemeinde gebildet. Und dort, in dieser Christengemeinde, war in Jerusalem Unruhe gewesen und gesagt, was ist denn eigentlich los? Da ist das eine Sekte oder was hat sich dort gebildet? Sie haben gesagt, da muss ein vernünftiger Mann hin. Und dann haben sie den Barnabas hingeschickt und sagen, das ist der beste Mann, der kann das mal prüfen vor Ort. Und der Barnabas kam nach Antiochien und hat gesagt, da bräuchte ich einen Arbeiter. Das ist eigentlich ganz gut, was sich dort entwickelt hat. Und er hat gesagt, in Tarsus ist doch der Saulus. Da war ja Zurückhaltung, zuerst der Angst vor dem Saulus, er sei doch noch jetzt bloß ein umgedrehter V-Mann, nicht, der eingeschleust wird in die Christengemeinde, sei keine echte Bekehrung gewesen. Und der Barnabas sagt, den Saulus holen wir, und so kommt der Saulus nach Antiochien, am Orontes. Es gibt zwei Antiochien, das liegt in Phönizien, an dieser Küste von Israel über Libanon. Und dort war eine große Weltstadt, die drittgrößte Stadt der Welt damals, in dieser Weltstadt Antiochien, gab es die erste Christengemeinde und von dort hat der Paulus sich aussenden lassen. Das war die Heimatgemeinde der Missionsreisen des Saulus. Und schon damals, in Apostelgeschichte 13, taucht der Markus das erste Mal auf. Auf der ersten Missionsreise hat der Barnabas gesagt, den nehmen wir mit. Und wie es jungen Leuten so eigen ist, der Markus ist ausgebüxt. Man hat die Treue nicht gehabt, sondern konnte nicht durchhalten. Und dann ist er gegangen und der Paulus hat in großer Klarheit gesagt, nie wieder nehme ich so einen Versager mit. Das ist ein altes Problem, wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der vor dem Feind weicht. Den können wir nicht brauchen, so einen Kerl. Und es gab einen großen Streit, der in der Apostelgeschichte 15 beschrieben ist. Wir können jetzt nicht alles aufschlagen, aber Sie kommen in Ihrer Bibellese wieder drauf, zwischen Barnabas, einem guten Streit. Der Saulus sagt, nie wieder Markus, und der Barnabas sagt, ich möchte noch mal versuchen. Und da sehen Sie auch, es gibt in diesen Fragen verschiedene Meinungen. Und deshalb sind sogar Barnabas und Saulus verschiedene Wege gegangen. Und Barnabas hat Recht behalten. Es lohnt sich auch, Vertrauen in junge Menschen zu investieren, ihnen eine zweite Chance zu geben. Markus finden wir hier wieder als ein Begleiter des Paulus. Ist doch schön. Und darum war die ganze lange Geschichte nötig. Markus, seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen, nehmt ihn auf. Da war eine große Liebe und die alte Sache bewältigt. Wir finden ihn später nochmal mit Paulus sogar bis Rom gegangen und ein treuer Begleiter des Paulus. Ja? Ja, Evangelist. Und dann finden wir ihn nochmal. Ist bei Namen jetzt einfach so, da muss man entlang gehen. Er hatte eine Mutter namens Maria, andere Maria, es gibt verschiedene Marias im Neuen Testament. Dieser Johannes hatte das Haus in Jerusalem, in dem sich sehr, sehr viel zugetragen hat. Wenn die Touristen heute den sogenannten Abendmahlsaal besuchen, der ist ja erst im 14. Jahrhundert gebaut worden, würde man besser sagen, vermutlich handelt es sich bei den alten Fundamenten um das Haus des Johannes Markus und seiner Mutter Maria. Das ist eigentlich ziemlich sicher, man hat in den Ausgrabungen, da wo der Davidssarg, der Kenotaph unten drin steht, hat man sogar Inschriften gefunden, die von einem jüdischen Archäologen mit Jesus-Zitaten und so weiter eindeutig auf das erste Jahrhundert zurückgewiesen werden. In der Zeit vor oder nach der Zerstörung Jerusalems, und die alten Steinmauern gehen auf diese Zeit etwa vor der Zerstörung durch Titus zurück, von diesem Gebäude, wo der Abendmahlsaal draufsteht. Hochinteressant, wenn einmal die Fachleute einem das zeigen, wie da die Mauern liegen. Und man vermutet ziemlich sicher, dass das ein Hauptquartier war, der Urchristengemeinde. Ob es der Abendmahlsaal war, das Allerschwierigste. Denn da steht in der Bibel gar keine Anweisungen dazu. Aber ziemlich sicher ist es, dass es eine
christliche Synagoge war, ein Versammlungsraum der ersten Christenheit, und dieser Teil Jerusalems wurde auch bei der ersten großen Zerstörung nicht zerstört. Da waren die einzigen intakten Häuser, dass man ziemlich sicher annehmen kann, hier oben wird das gewesen sein, und oft haben ja solche Häuser auch den Platz behalten. Ist ja gar nicht wichtig, ob es das gleiche Haus ist oder ob es eins daneben war, aber wahrscheinlich ist es. Es kommt ja da immer von dem Obergemach, aber hier ist das ganz ziemlich sicher gewesen. Man kann sehr davon ausgehen. Das war der Johannes Markus mit seinen vielen Bezügen, hatte große Bedeutung gehabt für die erste Christenheit. Aber wir wollen jungen Leuten das nicht verzeihen, wenn sie untreu sind, aber wir wollen vorsichtig sein, wie wir sie zusammenstauchen, wenn sie mal versagen. Das ist ganz wichtig auch in unserem Dienst, wenn wir Leute rausschicken, junge Leute, auch in unserem Missionsdienst. Es braucht eine sehr weise Führung und eine sehr geduldige Leitung. Und wir freuen uns immer, dass unsere Leute so belastbar sind, aber man muss aufpassen, weil junge Leute noch im Werden sind und nicht fertig sind. Das braucht sehr, sehr viel Geduld, und junge Leute müssen auch Fehler machen können. Von Jesus mit dem Beinamen Justus wissen wir nichts, aber es ist interessant, dass auch von den Juden damals relativ wenig Christen dabei waren. Sehr, sehr wenig. Es blieben in aller Judenmission auch immer sehr wenige. Es ist doch jetzt so ein unglückseliger Streit wieder, Weltgebetstag, Liturgie und so weiter, Palästinenser, Israel. Ist auch ganz schwierig. Das Thema hat unsere Reisengruppen auch schon fast immer entzweit, weil, wenn ich ganz vorsichtig mal sagen darf, es ist auch tatsächlich so, dass furchtbar viel Unrecht unbegründet geschieht in den besetzten Gebieten. Und gerade weil wir Israel so lieb haben, tut uns das besonders weh. Wenn ich die Geschichten Ihnen erzähle, kann es passieren, dass sie dann auf einmal gegen mich sind. Aber sie sind bezeugte Geschichten, allein das, was ich von unseren arabischen christlichen Freunden, es ist eben, jedes Militärregime hat seine Probleme, und wenn durchgegriffen wird, ist es immer ein Problem. Wer bei der deutschen Wehrmacht war, weiß, wie oft das ist. Was mich am meisten freut, ist, dass es in Jerusalem eine Begegnung gibt zwischen Judenchristen und arabischen Christen, die sich regelmäßig treffen. Die ganz kleine jüdische, judenchristliche Gemeinde und die arabischen Christen haben eine Begegnung, und sie reden darüber. Und da ist ja das Schöne passiert, dass einer dieser arabischen Christen, der zu Unrecht gegriffen wurde, sehr gelitten hat im Gefängnis, auch sehr unrecht behandelt wurde, auch Folterungen erlitten hat, in der Nacht von einem Offizier angesprochen wird, und der bringt ihm dann ein Stück Schokolade. Und er sagt, hast du noch einen Wunsch? Was soll er wünschen? Er kriegt da die Bibel. Was denn? Der Sohn von Viktor Smatja, vom judenchristlichen Gemeindeleiter in der Armee, Dienst hat und im Gefängnis war. Und wie der arabische Christ das erzählt, sagt der Vater, das ist mein Sohn gewesen, wo sie sich erkannt haben über die Wunden. Das freut uns besonders. Aber es sind ganz, ganz kleine Scharen, die Bekenner, und wir sollten auch das Wort Palästinenser nicht mehr sagen, weil das Philister heißt. Philister ist ein Hasswort. Wir sollten sagen arabische Christen und jüdische Christen. Und wir sollten auch dafür beten, dass da Beziehungen geknüpft werden. Und es ist einfach notvoll, dass jetzt nochmal neue Spannungen kommen, und wir wollen einfach darüber gar nicht weitermachen. Es hilft gar nichts, das zu entwirren, sondern wir wollen helfen, dass Brücken gebaut werden, wo Jesus-Leute sich erkennen und sich als Brüder finden, über alle Spannungen hinweg, von denen ja in der Bibel auch viel steht. Die eine Geschichte vom Gefängnis, die habe ich in Büchlein beschrieben, habe aus guten Gründen das Land weggelassen, weil sonst Leute vielleicht mir die Augen ausgekratzt hätten und gesagt, das stimmt gar nicht. Es ist so. Es war dort im besetzten Gebiet passiert. Ich schreibe nur, es ist in Asien passiert. Mit der Schokolade, die da reingegeben wurde, und wie der arabische Christ gesagt hat, das war die größte Gebetserhörung mir, und dass ausgerechnet der zu mir kam, da hat Gott gesprochen. Aber da sehen wir auch die gnädige Hand Gottes, die wirkt und die das tut, auch in sehr schwierigen Verhältnissen und in sehr notvollen Verhältnissen. Jetzt Epaphras, es grüßt euch Epaphras, der einen von den Euren ist. Die Stellen vom Johannes Markus und so weiter, die brauche ich Ihnen nicht mehr aufschreiben. Den finden Sie Apostelgeschichte 12, Vers 2, 13, 13. 2. Timotheus 4, Vers 11 waren die Stellen zum Markus. Und jetzt kommt Epaphras. Was man von dem Epaphras nur sagen kann, er ist ein Beter. Wir unterschätzen alle das Gebet. Gucken Sie mal dahin. Ein Knecht Jesu Christi, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt. Die großen Taten Gottes werden durchs Gebet erfochten. Und das geschieht da. Und was betet er? Damit ihr feststeht, vollkommen. Das heißt nicht fehlerlos, das verstehen wir immer falsch, sondern durch und durch. Von Christus ergriffen und auch nur so schön erfüllt mit allem, was Gottes Willen ist. Dass ihr Leute seid in Kolosse, die wirklich was tun wollen für Gott. Die nicht bloß Maulhelden sind, sondern Tatchristen. Und dafür bete ich. Das muss Gott wirken in den Herzen der Menschen. Man kann das nicht durch Ermahnung machen. Da muss Gottes Geist Raum schaffen. Der Epaphras war ein Beter. Der war da gesessen und die anderen haben gesagt, was macht denn der schon? Oh, das ist so wichtig. Durchs Gebet, das wird uns mal in der Ewigkeit das deutlich werden, was durchs Gebet bewegt wurde. Warum hat es Gott ans Gebet gewonnen? Er hat es eben. Und nicht an die Tat, sondern das Gebet. Kolosser 1,7 ist da erwähnt, ist auch unten als Stelle angegeben. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem treuen Mitknecht. Der Epaphras war der Gemeindegründer von Kolosse. Und er hat sich dann zurückgezogen, hat die Gemeinde allein gelassen, aber hat sie mit Gebet begleitet. Das ist wirksam. Darum wollen wir beten. Wir beten für eine Erweckung in unseren Kirchen. Wir beten für unsere jungen Leute. Wir beten für unsere Mitarbeiter, dass sie wachsen im Glauben. Wir beten für unsere Stadt, für unsere Regierung. So viel, was wir durchs Gebet tun können. Am Gebet können Sie gar nie zu viel tun. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis. Der Paulus hat die alle gebraucht und er hat gesagt, ohne die wird was ganz Wichtiges fehlen, weil die ihr das ergänzt haben. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, ist mir nochmal wichtig. Auch das habe ich damals in der Predigt gesagt, wenn Sie sich erinnern, ich will es nochmal wiederholen. Der Lukas war diese 2 Jahre bei Paulus in Caesarea und das hat es bewirkt, dass der Lukas sehr viel nochmal recherchieren konnte. Vermutlich hat er mit Maria sogar persönlich gesprochen. Hat nochmal die ganzen Orte besucht. Vielleicht ist er nochmal nach Jericho hinuntergegangen. In den 2 Jahren war ja Zeit genug. Er hat zum Beispiel in seinem Evangelium lauter Dinge, die anderen Evangelien nicht haben. Den barmherzigen Samariter auf der Straße nach Jericho. Er hat den Zachäus. Er hat auch viele Jesus-Gleichnisse, reiche Mann und arme Lazarus. Er hat etwa auch sehr stark, auch die Weihnachtsgeschichte, die ganze Maria-Geschichte, die ganze Geburtsgeschichten. Da muss offenbar noch eine Quelle ihm erschlossen worden sein, dass er sehr detailliert und genau diese Vorgänge erwähnen konnte. Was sind das Verfügungen Gottes gewesen, dass diese 2 Jahre nochmal da wären? Was wären wir ohne Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte? Da hat der Lukas hier nur möglich machen können, weil er war ja gar kein Jude, als Ausländer mit dem Paulus in Caesarea war. Von Caesarea hat er da seine Trips gemacht. Und wie das bei Gott manchmal alles eine Sinngebung bekommt, die wir gar nie uns vorher denken können. Gottes wunderbare Wege sind so groß und das soll uns heute gewaltig werden über dieser Geschichte. Demas, den kennen wir. Sie wissen von Demas. 2. Timotheus 4, Vers 10, Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. Was hat er denn da lieb gewonnen in der Welt? Vielleicht hat er ein Lädle aufgemacht und ist ein reicher Mann geworden oder vielleicht ist er an einem Menschen hängen geblieben, hat die Partie seines Lebens gemacht. Paulus hat gesagt, er hat den Auftrag verloren. Gar nicht böse, aber die Welt lieb gewonnen. Er hat nicht begriffen, dass wir nur auf Durchgangsstation hier sind. Wilhelm Busch hat mal einen Artikel geschrieben, das ist als Flugblatt, ich weiß nicht, wie viele Exemplaren gegreist, wird der schmale Weg verbreitet in der Kirche damals als ein Warnruf. Das hat sich ja alles noch viel schlimmer erfüllt, als man damals dachte. Ein schönes Bild, wird der schmale Weg verbreitet. Und da hat er gesagt, Demas hat heute Hochkonjunktur. Überall wird die Welt geliebt. Und es ist nicht mehr Jesus, der über allem steht. Ein sehr lesenswerter Artikel, wenn er Ihnen noch aus Licht und Leben zu Hause bei der Hand ist. Und gerade wenn man das nochmal prüft, dass die Menschen immer bereit sind, um Jesu Willen Opfer zu bringen, der Demas hat diese Welt liebgewonnen, war es Karriere, war es Geld. Es war nicht unbedingt Sünde, sondern einfach die Welt, diesen vergehenden Zeitlauf war ihm wichtiger als der Ruf in den Dienst. Man muss ja nicht gehen. Aber es ist doch schwer, einen Freund zu verlieren, der so viel für Paulus gewirkt hat. Hier ist er noch dabei. Grüßt die Brüder in Laodicea. Die Nympha hatte eine Hausgemeinde. Das war die urchristliche Ordnung, dass man im Haus zusammenkommt. Ich habe ja heute ein bisschen Angst. Wir haben es auch gestern in unserem Mitarbeiterkreis erwähnt, dass Hausgemeinden nicht in sich selbst genug tragen. Es ist so, dass einer sagt, ich mache mir meine Hausgemeinde, wo ich dann der Chef bin und so weiter. Und da sitzen wir immer wieder zusammen mit den gleichen Gesichtern, kommen dann die Fremde rein, man schmort im eigenen Fleisch. Diese Hausgemeinden waren wirklich missionarische Gemeinden, die weitergewirkt haben. Und die gerade dort die ganze Nachbarschaft durchdrungen haben. Die Leute haben dann am nächsten Morgen beim Markt oder beim Wäschewaschen am Brunnen über ihren Glauben geredet und haben das in ihre Umgebung hineingetragen. Über die Kinder lief das weiter. Und so sind dann die Hausgemeinden eine urchristliche Sache, wenn sie wirklich diesen missionarischen Drang und diesen Eifer haben. Aber hier wieder schön biblische Strukturen zu sehen. Wir sagen immer, es gibt keine reine Modelltype für die Gemeindebau, aber ein Typ war auch die Hausgemeinde und das war sehr, sehr wirksam, so wie wir es etwa jetzt in China haben. Die meisten Christen leben in diesen Hausgemeinden, die sie hier und da bilden oder sogar im Freien, in der Ernte sehr viel. Da finden die großen Evangelistenschulungen in China statt. Es ist einfach schön, wenn die natürlichen Bezüge benutzt werden. Die Hausgemeinden haben einen großen Vorteil gegenüber der späteren Kirchen. Bauweise, weil dann der heilige Raum hat da schon wieder sehr viel andere Vorstellungen geweckt. Wenn man dort zusammenkommt, wo man lebt, ist der Glaube auch gleich ins Leben mit hineingenommen. Und jetzt hören wir, dass Paulus auch noch einen Brief an die Laodicea-Leute geschrieben hat. Die Laodicea, das waren doch die Lauen von der Offenbarung, von dem Sendschreiben. Aber der Brief ist verloren gegangen. Leider sind wichtige Briefe verloren gegangen. Schade. Aber wir freuen uns, dass die wir haben, nicht verloren gegangen sind. Hat Gott auch seine Hand drüber gehalten. Das war ja damals gar nicht selbstverständlich, wenn nur eine Kopie bestand und noch keinen Druck gab. Wunderbar, dass wir den Brief haben. Und sorgt, dass auch die Briefe gegenseitig ausgetauscht werden. Sagt dem Archippus, das ist noch eine Ermahnung, dem Archippus, dass er sein Amt ausführen soll. Wir wissen auch von dem Archippus nicht viel, er ist im Philemonbrief erwähnt, also er soll doch wirklich jetzt sein Amt ausfüllen. Das hat mir vor Jahren einmal gefallen, wie einer sagte, er will eigentlich bloß das praktizieren, das Amt, das man ihm anvertraut, treu ausfüllen. Es waren eigentlich bloß in der Gemeinde sehr viel Versorgungsdienste und technische Dienste. Er hat gesagt, das ist mein Platz, ich kann anderes nicht, aber das will ich treu machen. Das ist eine ganz große Treue ausgefüllt. Dass man an dem Platz da ist. Ich ziehe meinen Hut, wenn ich das so sehe, wie manche Leute einfach über viele Monate hinweg ihre Kinder immer wieder und immer wieder. Ich weiß doch, wie das ist. Und wie man da viele Termine absagen muss und viele Sachen nicht machen kann. Aber wenn man sein Amt treu ausfüllt, schön, wenn man treu einen Kranken versorgt, wenn man treu an andere denkt und sagt, du bist nicht vergessen und ich weiß jetzt deinen Geburtstag und all das. Die Treue ist gerade im Dienst etwas Wichtiges. Nicht Schaumschlägerei, sondern Treue, dass du es ausfüllst. Und nun noch der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Die Gnade Jesus sei mit euch. Der Herr, der sich euch zuneigt. Wir sagten, die Zeit war gefüllt. In Caesarea eine schöne, reiche Zeit. Das war eigentlich eine schwere Zeit. Paulus rüstet sich auf den Abtransport nach Rom, auf einen ungewissen Prozess, aber eine Zeit, die Gott benutzt hat. So ist auch bei uns. Wer weiß, was wir noch haben, aber dass wir so die Zeit nützen für den Herrn und etwas daraus machen zu seinem Lob und zu seiner Ehre. In der Tat der Liebe, im Wort der Aufmunterung, im Dienst.